Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Also grundsätzlich ist es ja so, dass in der Diagnostik die Genauigkeit mit der Führungsebene abnimmt. Das ist einfach ein Paradoxon. Diese direkte Interaktion, da kann auch eine Veränderung stattfinden, sowohl bei der anderen Person als auch bei mir selbst, weil ein Kompetenzaufbau stattfindet, weil ich mich eben behaupte. Das ist natürlich unangenehm, ja, und fällt vielen Leuten auch wahnsinnig schwer, weil auch die Gefahr besteht, das muss ich auch dazu sagen, dass wieder ein Konflikt entsteht. Das heißt, wenn man sich dem Thema wirklich nachhaltig nähern möchte, dann muss man das System betrachten. Das fängt natürlich bei der Führungskraft an, geht aber weiter zum Team, also wie ist das Team strukturiert gestaltet, als dass es diese narzisstische Dynamik aufrechterhält. Und der dritte, und das ist der fetteste Punkt, wie ist die Unternehmenskultur?
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie verändert Narzissmus unsere Arbeitswelt? Für dieses Gespräch habe ich den Narzissmus-Experten und Autoren Dr. Ramzi Fatfuta eingeladen. Zur Person. Dr. Ramzi Fatfuta, geboren 1988, ist als Experte für HR Diagnostics and Development Concepts bei einem großen deutschen Unternehmen tätig und dozierte zuletzt als Professor für Wirtschaftspsychologie. Zudem arbeitete er als Seniorberater bei Kienbaum, wo er eine Vielzahl von Kundinnen aus unterschiedlichen Branchen betreute und maßgeschneiderte HR-Lösungen für ihre spezifischen Herausforderungen entwickelte. Seine Expertise erstreckt sich über die Bereiche Wissenschaft, Management, Consulting und die Corporate Welt. Er hat Psychologie und Neurowissenschaft studiert, mit anschließender Promotion und Habilitation in der Psychologie. Zudem ist er als systemischer Personal und Business Coach sowie Organizational Transformation Coach ausgebildet und nebenher freiberuflich tätig. Zu seinem Buch Zwischen Egoismus und Exzellenz, wie Narzissmus unsere Arbeitswelt verändert und was wir tun können, erschienen im Haufe Verlag. Arrogant, überheblich und selbstverliebt. Im Berufsleben begegnen wir regelmäßig Menschen, die ihre eigenen Ideen stets in den Vordergrund stellen, die Beiträge anderer herabwürdigen oder unermüdlich nach Anerkennung streben. Diese Verhaltensweisen können Organisationen und das Betriebsklima stark beeinträchtigen. Der renommierte Narzissmusforscher, Psychologe und Coach Dr. Ramzi Fatfuta klärt über Narzissmus im Arbeitskontext auf. Was ist Narzissmus, wie erkennt man ihn und welche potenziellen Risiken, aber auch Vorteile bringt er mit sich? Sie erhalten konkrete, praktische Handlungsempfehlungen für den Umgang mit narzisstischen Personen und erfahren, wie Sie diese Eigenschaften im Idealfall zu Ihrem eigenen Vorteil im Job nutzen können. Und nun freue ich mich aber sehr, Ihnen hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Ramzi.
Guten Morgen, Danny. Vielen Dank für die Einladung.
Lieber Ramzi, ich habe nur ein, zwei Worte für dich gefunden in der Einleitung. Wärst du aber so lieb und würdest du uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Also ich glaube, du hast mich ziemlich umfassend beschrieben. Es sind genau diese Stationen, die ich durchlaufen habe mit einem zugegeben markanten akademischen Schwerpunkt, den ich aber tatsächlich größtenteils auch nebenberuflich absolviert habe. Also zum Beispiel die Habilitation habe ich neben der Beratungstätigkeit absolviert und ich habe die Arbeit da in der Zeit auch geschrieben, hatte auch sehr viel Material. Und das ist, glaube ich, so das, was mich auszeichnet, viele verschiedene Sachen auf verschiedenen mentalen Konten zu verteilen.
Mhm. Ich habe ja auch schon einen Beitrag über dein Buch geschrieben. Ich habe mich ja auch schon sehr löblich und sehr lobend und sehr dankbar über dieses Buch geäußert, weil ich es sehr gut finde. Und gleichzeitig konnte ich das Thema einfach nicht mehr sehen. Ich habe es in meinem LinkedIn-Beitrag geschrieben. Also irgendwie ist die Welt gerade voll von Narzissmus-Experten. Also mein ganzer Instagram-Feed ist voll. Und da war ich einfach dankbar. Ich hatte ja auch schon Klaus Eidenschenk zu dem Thema hier im Podcast, fand das sehr interessant. Aber dein Buch hat mir nochmal mehr einen inhaltlicheren Überblick gegeben. Leicht verständlich, gut verständlich und ich sage mal für den Nicht-Psychotherapeuten vielleicht eine ganz gute Einordnung. Aber wie bist du zu dem Thema Narzissmus gekommen und was hat dein Interesse daran geweckt?
Also ich bin klassisch über die eigene Arbeit und Forschung zu dem Thema gekommen. Das ist ja auch schon eine Weile her, vor über einem Jahrzehnt, ist mir Narzissmus in meiner Dissertation begegnet, wo ich zum Thema Konfliktverarbeitung geforscht habe. Und da war Narzissmus so eine Eigenschaft, die sehr unversöhnlich ist, die sehr antagonistisch ist. Und ich habe mich dann damit näher befasst. Und ich fand die Eigenschaft auch sehr faszinierend, weil sie sehr paradox ist. Also wie du schon richtig sagst, es sind arrogante, überhebliche, selbstverliebte Leute. Auf der anderen Seite aber auch sehr verletzliche, unsichere, kränkbare Personen. Und dieses Paradoxon, beides in einer Person zu vereinen, fand ich einfach spannend. Später dann im beruflichen Kontext sind mir diese Menschen dann quasi in freier Wildbahn begegnet. Und da fand ich das besonders faszinierend zu sehen, wie die, also gerade in Assessment-Centern oder Management-Audits, wenn man so mit Top-Executives spricht und die so Stunde um Stunde entblättert und idealerweise dann nach diesem Tag vollständig entblättert hat, was dann eigentlich noch so übrig bleibt. Das hat mich dann auch noch quasi persönlich fasziniert. Und zu guter Letzt, was auch so der Ausgangspunkt für das Buch war, mich hat es auch wirklich genervt, zu sehen, wie viel, ich sag's mal ganz offen, wie viel Bullshit auch dazu existiert. Diese Menschen, die sich dazu äußern, schießen wirklich wie Pilze aus dem Boden, teilen ihre Kalendersprüche und ihre hobbypsychologischen Einordnungen. Und das war dann für mich so meine Seite, die gesagt hat, du musst da jetzt was machen, du musst aufklären. Ich habe so diesen Drang in mir, aufzuklären und Mythen sozusagen aufzudecken. Das mache ich ja auf LinkedIn ganz oft. Und da habe ich gesagt, nee, also ich habe so viel dazu gemacht, ich schreibe jetzt einfach mal ein Buch dazu. Ja,
allein, ich meine, das ist, glaube ich, dem Verlag geschuldet, aber ich finde auch das Cover sehr gut geworden. Der Hauptverlag hat da einen schönen Schwenk hingelegt inzwischen bei den Covern. Gefiel mir super. Du hast eben schon bei deiner Einleitung was gesagt, was für mich so ein bisschen in der Bewusstheit neuer war. Und zwar, was wir auf in den Videobeiträgen sind ja immer so die Opferdarstellungen. Und dass du dann geschrieben hast, dass die Leute, die in eine Therapie gehen wegen Narzissmus, die gehen ja dann hin, weil etwas ganz Wichtiges dazukommt, nämlich Leid. Das heißt, wir haben immer nur die Opferhaltungen, aber vielleicht kannst du dieses Thema, wie Leid mit Narzissmus zusammenhängt, ein bisschen beleuchten.
Gerne. Also das ist ja auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass häufig wirklich diese Opferperspektive sowohl auf der betroffenen Seite beleuchtet wird. Also ich, arme Person, ich leide unter dem Narzissmus meines Chefs, meiner Chefin, wie auch immer, aber auch auf der Täterseite sozusagen. Die Person ist dann irgendwie am Ende des Lebens gescheitert, zerbrochen. Und es wird wenig drumherum eigentlich geguckt, was sind eigentlich noch für Zwischentöne vorhanden, welche Nuancen gibt es noch, welche Vorzüge hat diese Eigenschaft. Und das ist eine Perspektive, die einfach gänzlich gefehlt hat, wo ich dann quasi ein Angebot schaffen wollte und aufzeigen wollte, es gibt sozusagen sehr viel davor, ja, bevor das passiert, sehr viel Helles, sehr viel Schillerndes, sehr vieles, was wir auch gar nicht als Narzissmus bezeichnen. Da lohnt sich auch der Blick dahin. Also beispielsweise Charisma, Innovation, Unternehmertum, das bezeichnen wir alles gar nicht als Narzissmus, sondern Narzissmus ist das Label, das verwendet wird, wenn eigentlich das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn die Mitarbeiter Burnout haben oder wenn die Führungskraft selber im Burnout oder in der Depression landet.
Ja, also das ist vielleicht auch nochmal, was mir jetzt schon direkt am Anfang, natürlich ist es aus Marketing-Sicht ein guter Titel, aber es ist auch diese Differenzierung, die ich ganz spannend finde, ne, so wie Klaus Eigenschenk, es gibt keine Narzissten, nur Menschen in narzisstischen Nöten, hast du so ein bisschen ähnlich auch zwischen Egoismus und Exzellenz. Das heißt, es geht jetzt gar nicht nur so um diese Opferbetrachtung, du hast ja eben auch gesagt, du hast in Assessment-Bereichen Top-Executives beleuchtet. Das heißt, irgendwie schaffen es ja scheinbar Narzissten an die Spitze. Das heißt, was ist dieser Exzellenzgedanke daher? Wie korreliert der quasi mit dem Narzissmus?
Ja, der korreliert sehr stark mit dem Narzissmus tatsächlich. Also das sind unter anderem Top-Performer, also Leute, die sich wirklich verausgaben. Ich will aber auch nicht sagen, dass es nur die Leistung ist. Also die Leistung ist sozusagen die Eintrittskarte in dieses Feld. Aber natürlich gehören dazu auch die ganzen politischen Aspekte dazu, also politische Taktiken, sehr versiert in der Mikropolitik, sehr versiert auch im Beziehungsmanagement. Und dieser ganze Blumenstrauß trägt dann dazu bei, dass solche Leute in diesen Positionen landen. Natürlich auch eine antagonistische Seite, also ein bisschen Ellenbogen gehört bei ganz vielen, oder was heißt ein bisschen, da gehört auch viel Ellenbogen dazu, sich durchzusetzen, zu behaupten, seine Idee zu verkaufen. Und das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs, diese Leistung, die man da sieht, aber man sieht oftmals gar nicht, was dazu geführt hat oder welche Opfer auch diese Person gebracht hat, ne? Weil es ist auch nicht alles Gold, was glänzt, sondern dazu gehört auch sehr viel, ja, über Leichen gehen zum Teil, um es mal ganz drastisch zu formulieren.
Das finde ich ganz spannend, weil die geschätzten Münchner Kolleginnen Dorothea Assig und Dorothee Echter, die haben sehr tolle Bücher rausgebracht und die haben so ein bisschen eine kontroverse Wahrnehmung zu meiner. Und zwar sagen die, okay, man muss immer ein Feld, ein Umfeld haben, was einen trägt und von Wohlwollen geprägt ist, um ganz weit nach oben zu kommen. Ich persönlich spiele nicht so viel in der Top-Top-Top-Liga wie die beiden. Deswegen kann ich es nicht beurteilen und hinterfrage es aber. Ich kriege ja hier vielleicht keinen Ärger. Ich nehme einfach so einen Markus Söder, wo man von vielen politischen Gegnern oder auch Mitparteimitgliedern weiß, dass der sehr hart im Umgang hinter den Bühnen in jedem Fall ist. Und gleichzeitig habe ich heute früh in der Mainpost gelesen, dass er sich wieder auf die Kanzlerkandidatur irgendwie vorbereitet im Hintergrund. Du hast gerade gesagt, es geht nicht um Mikropolitik. Das Schöne ist ja, du hast ja diesen ganzen Hintergrund im HR-Diagnostics-Bereich. Wie viele Narzissten gibt es in Top-Management? Ist es dann so, dass nur 80% bleiben über und das sind alles Narzissten oder sind es 20%? Gibt es da irgendein Gefühl, wie stark das ein Erfolgsfaktor ist?
Also eine konkrete Zahl habe ich tatsächlich nicht gefunden. Also das hat mich auch selber interessiert, aber es gibt eben einen Zusammenhang, ne? Also eine Korrelation. Und die Korrelation ist auch stärker, je höher sozusagen diese Position ausgerichtet ist. Im unteren Management, das ist ja sozusagen das Eintrittsfeld vom Mitarbeiter zum Teamleiter, sozusagen, da braucht es sozusagen den Narzissmus, um sich zu behaupten und in dieses Gefilde vorzustechen. Aber auf den weiteren Ebenen oben, da ist sozusagen der Narzissmus noch stärker ausgeprägt. Das habe ich auch im Buch beleuchtet. Da gab es mal eine Untersuchung in der Unternehmensberatung. Die Partnerinnen und Partner waren narzisstischer als die unteren Level, weil es genau diese Attribute sind, die einen eben auch nach oben befördern. Also Durchsetzungsstärke, Charisma, sich nicht unterbuttern lassen, risikoorientiert, risikobereit zu handeln. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dort quasi auf eine starke narzisstische Tendenz zu treten, ist einfach sehr hoch.
Entwickelt sich Narzissmus im Laufe der Zeit? Ist der angeboren? Ist der konditioniert? Wann entwickelt der sich? Wie entwickelt der sich? Woran? Ja.
Also auch hier kann man das biopsychosoziale Modell zur Hand nehmen. Also wir haben einen Teil Biologie. Einen großen Teil, sogar ungefähr 50%, sind biologisch bedingt. Das heißt, Narzissmus ist wie jede Eigenschaft eigentlich auch, ne, Intelligenz und so weiter, gibt es eine genetische Prädisposition. Und dann bleiben ja noch ungefähr 50% übrig, wo auch quasi die Sozialisation eine wichtige Rolle spielt. Und das ist auch ein Mythos, den ich beleuchte. Man hat früher angenommen, oder es gibt auch viele, die es immer noch annehmen, dass sozusagen ja ein kaltes Elternhaus, ein Desinteresse, eine fehlende Resonanz dazu beiträgt, dass man Narzissmus ausbildet, weil man das sozusagen kompensieren möchte und zeigen möchte, hey, ich kann was, ich bin was, guck doch her, spiegel mich und so weiter. Aber die aktuelle empirische Forschung zeigt, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Also, dass die Überbehütung, ich bin ja gerade mit, ja, knapp über Mitte 30 in einem Alter, wo auch sehr viele Kinder um mich herum sind, wo man das auch beobachten kann, wie so, sehr, sehr viel gelobt wird, überschwänglich, ganz toll, ganz prima. Und ich mir dann, also ich halte mich da schon zurück, weil das ist ja auch immer ein Minenfeld, wenn man da so Tipps gibt. Aber dieses Überbetonen von einer eigentlich vermeintlich, ja, also eigentlich eine durchschnittliche Leistung, trägt dazu bei, dass das Kind ein falsches Selbst entwickelt. Ne? Weil irgendwann sind ja diese Bezugspersonen im Hintergrund und man macht neue Erfahrungen in der Schule und so weiter und man erhält dann quasi einen Reality-Check, weil man dann einfach so bewertet ist, wie man auch wahrgenommen wird, ohne dieses Überschwängliche. Das heißt, diese soziale Komponente spielt da schon eine Rolle. Und später im Berufsleben gibt es dann auch eine Wechselwirkung natürlich, Belohnungsmechanismen. Wir leben ja in einer Leistungskultur, Leistungsgesellschaft. Status wird auch belohnt und dann kann sozusagen das sich nochmal verstärken, dass diese narzisstische Tendenz aufrechterhalten bleibt.
Mhm. Jetzt habe ich da für mich einen scheinbaren Widerspruch gehört. Und zwar sagst du ja, okay, als Kind, Mensch, hast du toll gemalt, bist ja der nächste Van Gogh. Dabei ist da quasi ein Fingerabdruck drauf. So, also keine wirkliche Leistung. Und dann, wenn ich an meine Zeit zurückdenke als zivile Führungskraft, dann habe ich ja stark KPI gemessen. Ne? Also das heißt, ich mache ja Leistung messbar, vergleichbar. Aber dann würde ja der Schein ganz schnell auffliegen. Das heißt, es muss ja dann auch eine Leistung irgendwann dahinter stehen, um dann weiterzukommen. Entwickelt sich das dann oder muss das vorher gegeben sein? Wie sind da deine Erfahrungen?
Also grundsätzlich ist es ja so, dass in der Diagnostik die Genauigkeit mit der Führungsebene abnimmt. Das ist einfach ein Paradoxon. Also Azubis, Trainees, die werden ja wirklich auf Herz und Nieren geprüft zum Teil. Also es gibt ja auch Unternehmen, die da ACs haben. Je weiter man kommt, desto mehr kommen auch diese, also das Netzwerk spielt einfach eine Rolle, die Beziehung spielt eine Rolle und dann wird zwar schon eine Diagnostik gemacht, aber auch geguckt, was bringt die Person mit, ja, welches Netzwerk hat sie, welche Kundinnen und Kunden sind da noch. Und die Diagnostik wird in meinen Augen und auch meiner Erfahrung zum Teil aufgeweicht, zum Teil, weil auch gesagt wird, ach, der ist doch so hoch, da wollen wir jetzt nicht so, ne, so streng sein und das genau überprüfen. Wir machen das natürlich, damit wir es gemacht haben. Ich will damit aber auch nicht sagen, dass es in allen Unternehmen so ist, um Gottes Willen. Aber im Durchschnitt statistisch, wenn man sich das anguckt, auch die, also gibt's ja auch Studien dazu, eingesetzte diagnostische Instrumente, je nach Ebene. Das ist teilweise sehr dünn. Ne? Und da wird auch, da kommt der Bias einfach ins Spiel. Wo warst du vorher? Mensch, auch DAX-Unternehmen. Mensch, den und den kennst du auch und so weiter. Und dann geht man mal zusammen aufs Golffeld oder wie auch immer. Und dann wird diese Position quasi geschaffen und dann ist die Person auf dieser Position. Ja,
also finde ich ganz spannend. Ich bereite für einen Pharmakonzern so meine Coaches immer auf so ein Assessment Center vor. Also da mache ich einfach so wirklich Training und Skills und so ein bisschen alles, was dazugehört. Und gleichzeitig ist genau, was du gesagt hast, es ist ja so ein Auswahlprogramm, es treffen sich alle, geht es eigentlich auch da schon, und das ist so, was ich auch vermittle, um strategisches Netzwerken. Denn sehen und gesehen werden. Inwiefern ist das schon so ein Punkt, wo Personen mit narzisstischen Eigenschaften einen Wettbewerbsvorteil haben können?
Alleine durch die Disposition, die sie mitbringt. Ne? Also mach auf dich aufmerksam, zeige deine Leistung sozusagen, was du erreicht hast. Viele sind ja auch sehr gesellig, sehr gesprächig, sehr aktiv, sehr gut darin, einen ersten Eindruck zu machen. Da gibt es auch zig Studien. Quasi die Nullbekanntschaft, so nennt man das. Also wir kennen uns nicht, wir lernen uns kennen. Und du hast von mir direkt ein gutes Gefühl, weißt vielleicht auch gar nicht warum. Ich bin sympathisch, ich mache einen Witz, ich kann sozusagen mich gut einschmeicheln. Das heißt, dadurch bringen narzisstische Personen einfach schon sehr viel mit, weil sie diese naturgegebene oder ja Eigenheit haben, Leute im Erstkontakt um den Finger zu wickeln und ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und auf der Basis werden ja schon viele Urteile gefällt. Ja. Wenn man dann aber länger Kontakt mit diesen Personen hat, dann kommt auch diese dunkle Seite mehr zum Vorschein, dann kann das kippen. Aber ich sag mal, im Vertrieb, im Sales Pitching, das sind ja ganz kurze Interaktionen mitunter. die reichen aus, um zu sagen, den finde ich gut oder die finde ich gut, das will ich haben, den will ich kaufen.
Ja, man darf sich einfach mal die Videos anschauen auf YouTube von irgendwelchen Feiern von Sales, Erfolgen von großen Versicherern etc., wie der Durchschnittstypus dort aussieht. Der ist mit Sicherheit sehr optisch auf jeden Fall sehr einnehmend und auch im Kundenkontakt erstmal sehr, mit Sicherheit sehr positiv. Mhm. Wenn ich jetzt gucke, so ein bisschen die Arbeitstrends, manchmal ist es ja nur ein Hype, aber ein Buch, was ich jetzt dieses Jahr zum Beispiel mitbegleitet habe, auch bei Haufe zum Thema New Work, da gehen wir, ja, ich sage mal schon so, oder wie Markus Reitner zum Manifest der menschlichen Führung geschrieben hat, wir haben ja schon einen hohen Anspruch, dass Leute abgeholt, mitgenommen werden, dass die partizipieren können. Inwiefern kontrastiert das zu Narzissten oder kann man auch sagen, was für einen Führungsstil Narzissten haben? Also matcht das, hakt das oder sind das widersprüchlich New Work und Narzissmus?
Also ich denke, New Work, wenn wir jetzt schauen, worum es da geht, da geht es ja auch ganz viel um Verflachung von Hierarchien, Mitbestimmung, Selbstorganisation und so weiter. Das widerstrebt so den klassischen der klassischen Erfolgsformel von narzisstischen Leuten, wo sozusagen Status, Hierarchie und Macht die Instrumente waren, um sich in der alten Arbeitswelt sozusagen zu behaupten. Ich würde aber nicht sagen, dass New Work jetzt quasi ein Bruch für narzisstische Personen darstellt, sondern auch die sind ja in der Lage, sich anzupassen und ihre Wirksamkeit sozusagen anders in die Breite zu bringen. Also New Work kann das ein Stück weit hinterfragen, weil man sagt, hey, lass uns doch gemeinsam entscheiden, wieso willst du denn alles vorgeben oder wieso willst du mich so eng kontrollieren? Ist doch egal, ne? Hier Flexibilität und so weiter. Aber ich glaube schon, das ist ja auch eine Eigenschaft, die seit Jahrtausenden existiert und sich immer angepasst hat. Ja, egal, was für kulturelle, politische oder soziale Krisen vorhanden waren. Das ist eine Eigenschaft, das ist wie so eine Persönlichkeitskakerlake, die sich allem eigentlich anpassen kann und auch in der neuen Arbeitswelt ein anderes Gesicht sozusagen annehmen kann. Das ist so meine persönliche Prognose.
Was würdest du sagen, wie beeinflusst Narzissmus die Führungskultur in Unternehmen? Also jetzt, ich habe jetzt gesagt, einmal gibt es Unternehmen vielleicht so eine Idee vor und dann habe ich aber einen Narzisst, der sich anpasst, aber der wird ja auch ein Sendungsbewusstsein und einen Gestaltungswillen haben.
Genau, also ich würde da verschiedene Ebenen beleuchten. Also beeinflusst natürlich im ersten Schritt die direkte Führung im Team beispielsweise, ne? Also am Anfang kann ich mir vorstellen, oder gibt es auch viele Untersuchungen, dass man erstmal denkt, wow, da kommt jetzt endlich jemand, der den Laden mal so richtig aufräumt. Wir stecken in der Krise, denn oft ist es so, dass narzisstische Personen oder Führungskräfte in Krisen geholt werden. Das kann man auch historisch sich sehr schön anschauen. Strongman sozusagen, Strongman Politics, sieht man ja auch in der Politik, was da für Figuren quasi gesucht und geschätzt werden. Das heißt, zu Beginn ist erstmal eine Erleichterung da, dass man viel, weil man legt ja viel Hoffnung rein in diese Person, die räumt jetzt so richtig auf und trägt uns aus der Krise. Dann aber mit der Zeit kommen so die ersten Fragezeichen auf, weil die Person natürlich durchgreift und versucht quasi ihren Fußabdruck zu hinterlassen. Und dann fängt es eben an zu kriseln und die ersten Strukturen bröseln und man sagt, hey, was haben wir eigentlich gemacht? Wen haben wir uns da eigentlich geholt? Ja, und wenn wir genau hingucken, dann ist der vielleicht auch gar nicht so, wie wir dachten. Und das beschreibe ich ja auch in diesem Modell der Energiekollision. Irgendwann gibt es dann so einen Moment, wo dann eine Assimilation stattfindet. Das heißt, die Führungskraft passt sich dem System an und das ist auch möglich. Oder sie wird ausgestoßen oder sie stößt sich selber aus, indem sie sagt, alles klar, ich habe hier versucht, ein bisschen aufzuräumen, aber jetzt werdet ihr mir auch zu kritisch, das passt mir nicht, ich suche mir jetzt das nächste Unternehmen. Und dann findet psychodynamisch gesprochen eine Reinszenierung statt, wo sozusagen das gleiche Spiel nochmal von vorne losgeht. Das sieht man ja auch, wenn man so bestimmte Personalien beobachtet, die gehen aus dem einen Konzern in den nächsten, wirbeln da so ein bisschen rum und ziehen dann einfach weiter.
Ja, erinnere ich mich sehr gut an sogar einen Professor von mir oder einen Dozenten, Professor Dr. Robert Blackburn. Der war Vice President bei BASF. Ich weiß noch, die Vorlesung, wir saßen 3,5 Stunden im Hörsaal, wir waren alle gefesselt. Es hat sich keiner getraut, er hat keine Pause gemacht, keiner hat sich getraut aufzustehen, weil er Härte, Dominanz und Charisma hatte. Und dann war aber im Manager-Magazin dann zu lesen, wie er im nächsten Unternehmen, was dann kleiner war, KMU war, mit diesem sehr direktiven, autoritären, wenn auch charismatischen Führungsstil, ganz knallhart gescheitert ist. Mhm. Und da, weil er die Leute nicht abholen konnte in der Krise, was aber notwendig war, weil das keine Hire Feierunternehmen war. Worauf ich hinaus will oder was sich da ein bisschen hinter verbirgt, du hast ja gesagt, du hast die Leute auch entblättert. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal so die Big Five angucken oder Persönlichkeitstests, was sind so Merkmale oder Persönlichkeitseigenschaften, wo ich erkenne, okay, hier gibt es auf jeden Fall eine Narzissmus-Tendenz oder vielleicht sogar Narzissmus?
Ja, also was ganz oft sich zeigt, ist eine geringe Verträglichkeit und eine hohe Extraversion. Deswegen werden Narzissten ja auch sehr liebevoll Disagreeable Extroverts genannt. Also ja, was bedeutet geringe Verträglichkeit? Das heißt, dass man halt nicht so nachsichtig ist, wenn Konflikte sind, auf seine eigene Meinung, seinen eigenen Standpunkt pocht, wenig, ja zum Teil auch wenig kooperativ, ticken quasi rachsüchtig. Das ist so diese geringe Verträglichkeit. Und auf der anderen Seite aber Extraversion. Und Extraversion ist ja in der Persönlichkeitspsychologie nicht nur, ich gehe gerne auf Veranstaltungen, ich knüpfe vielleicht Kontakte, ich quatsche gerne mit Menschen, sondern auch ein Stück weit Dominanz. Also eine soziale Dominanz in einer Gruppe quasi versuche ich mich hervorzutun, ne, und zu zeigen, wer ich bin, was ich kann, was für eine Meinung ich auch habe. Daran kann man das ganz gut erkennen, diese zwei Big Two sozusagen aus den Big Five. Und dann je nach Narzissmus-Facette kommt dann halt noch ein bisschen mehr Neurotizismus hinzu, also gerade bei diesen vulnerablen Narzissten mehr Neurotizismus, also so eine leichte Unsicherheit, hohe Selbstkritik, ne? Also kann ich denn überhaupt was? Werde ich überhaupt gesehen in meiner Einzigartigkeit? Das sind dann schon so eher neurotische Facetten.
Und das ist auch das, wo das Leid quasi dann herkommt, ne? Also wo man sagt, okay, den Menschen, also die haben auch ein Thema damit, dass sie so sind?
Das Leid gibt es auch bei den Personen, die quasi diesen Grandiositätsanspruch haben. Also ich würde das Leid nicht ausschließlich auf diese neurotische Facette beziehen. Das Leid kann eigentlich überall entstehen, immer dann, wenn diese Bewunderung oder Anerkennung einem nicht zuteil wird. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Ich bin gar nicht sicher, ob das im Buch so deutlich wird. Aber das Default, die Default-Antwort bei Narzissmus oder wie ich dem Narzissten begegne, ist eigentlich schon dieses, ich will was gelten, ich bin besonders, ich bin toll. Die ist gar nicht im Erstkontakt antagonistisch. Der Antagonismus kommt immer dann zum Tragen, wenn die Anerkennung oder Bewunderung nicht gegeben wird. Dann gibt es quasi einen Schalter, der umgeswitcht wird, weil der Narzisst sich fragt, wieso kriege ich das denn jetzt nicht? Ich bin doch so toll und ich habe doch hier gerade Witzchen und Späße gemacht und versucht, dich einzulullen und ich kriege das jetzt nicht. Und dann kommt quasi Aggression, Antagonismus ins Spiel. Und wenn sie damit auch scheitern, naja, dann kommt quasi der soziale Rückzug. Also das ist eigentlich dann, daran kann man es erkennen, der Narzisst ist gescheitert, wenn quasi diese Mittel, Bewunderung und Anerkennung zu erhalten, nicht greifen, dann kommt quasi der Rückzug und das persönliche Scheitern.
Jetzt überlege ich mir gerade, es gibt ja sehr viele Angestellte in Unternehmen, die dann haben dann narzisstische Führungskräfte. Ich habe da auch ein klares Beispiel im Kopf. Und die sagen, Danny, ich bin jetzt seit 20, 30 Jahren hier im Unternehmen. Ich will das Unternehmen, also nach dem Motto, love it, change it or leave it. Also ich kann es nicht lieben, ich kann es auch nicht wechseln, aber ich möchte das Unternehmen auch nicht verlassen. Was ist dann eine richtige Reaktion, ein richtiger Umgang mit narzisstischen Führungskräften, wenn ich in der Machthierarchie quasi unter denen stehe? Soll ich immer gefällig sein? Ja, Chef, du bist der Tollste, du bist der Beste. Ignoriere es. Was würdest du solchen Menschen raten?
Ja, also wenn man nicht bereit ist zu wechseln, sondern sagt, ich will unbedingt hier bleiben, dann bleiben einem ja ein paar Möglichkeiten. Und das Also man hat sich das auch angeguckt, welche Taktik oder welche Strategie ist die effektivste. Und tatsächlich sind die problemfokussierten Strategien die effektivsten. Also das gibt's ja im Coping. Das bedeutet, ich setze mich mit dem Thema auseinander. Das heißt, ich gehe in die direkte Kommunikation und die kann auch teilweise sehr klärend sein, dass ich sage, ich habe hier eine gewaltfreie Kommunikation, ich habe wahrgenommen in der Situation, hast du etwas über die Stränge geschlagen oder wie auch immer, oder da habe ich beobachtet, dass ich kritisiert wurde, kannst du mir helfen zu verstehen, was genau und so weiter. Das heißt, ich versuche eine Klärung zu bewirken, wobei mir da jetzt viele Leute sagen würden, ja Ramzi, das sagst du jetzt so einfach, aber das ist gar nicht so oft möglich. Aber diese direkte Interaktion, da kann auch eine Veränderung stattfinden, sowohl bei der anderen Person als auch bei mir selbst, weil ein Kompetenzaufbau stattfindet, weil ich mich eben behaupte. Das ist natürlich unangenehm, ja, und fällt vielen Leuten auch wahnsinnig schwer, weil auch die Gefahr besteht, das muss ich auch dazu sagen, dass wieder ein Konflikt entsteht. Ja, das heißt, man muss da, wenn man in die Klärung geht, aufpassen, dass man keine Selbstwertbedrohung darstellt. Also da gibt es ja auch viele Techniken, dass man das quasi nicht bewertet, nicht im Du spricht, sondern quasi seine Wahrnehmung schildert und so weiter. Die andere Technik, die auch die direkte Auseinandersetzung erfordert, ist das Schmeicheln. Und da weiß ich auch aus vielen Gesprächen und Erfahrungsberichten, das ist nicht jedermanns Sache. Ja, also zu sagen, Mensch, das ist ja richtig toll, was Sie da in dem Meeting gesagt haben. Ich habe das auch so, ich sehe das genauso wie Sie, Herr Müller, ne, oder Frau Meier. aber das ist nun mal so, das sind Menschen, die eben, die ihren Selbstwert kontinuierlich monitoren und Lob und so weiter einsammeln. Das muss man auch mögen. Ja, was weniger gut funktioniert, ist die Vermeidung, obwohl sie so nahe liegt. Ja, also man ist ja auch belastet und angestrengt und hat eigentlich gar keine Lust, sich mit denen auseinanderzusetzen. Viele lästern dann ja auch und das beruhigt einen kurzfristig. Man verschafft sich kurzfristig Luft oder Ablenkung, ja, dass man sagt, ach, ich hole mir mal wieder einen gelben. Oder
was heißt das, ich hole mir meinen gelben, das verstehe ich gerade nicht.
Krank, eine Krankmeldung.
Ach so, okay. Genau. Bin zu lange selbstständig, kenne ich nicht mehr.
Genau, man schreibt sich krank oder denkt sich, naja, der nächste Urlaub ist ja nicht so weit, ich halte das jetzt noch durch. Da sage ich ja, das schafft kurzfristig quasi eine Erleichterung, aber wenn du langfristig etwas lösen möchtest, bleibt eigentlich nur Kontaktabbruch. Also Unternehmen verlassen oder Abteilung wechseln. Wobei Abteilung wechseln ist auch nicht immer die richtige Wahl, weil Narzissmus ist, also viele sagen ja, das ist ein individuelles Phänomen, aber das ist wirklich nicht der Fall. Ja, also das ist oft auch eine kulturelle Geschichte. Da wechseln dann Leute und denken, huch, da erlebe ich ja eigentlich genau das Gleiche, nur noch mal ein bisschen anders. Das, was dann trotzdem noch funktioniert, wenn man nicht wechseln will, nicht das Unternehmen verlassen möchte, halt versuchen, in die direkte Auseinandersetzung zu gehen. Ja.
Das finde ich ganz spannend, würde ich mal reingehen. Also, ich erinnere mich an frühere Zeiten, wenn ich dann in so Management-Boards mit saß und meine Stellvertreterin, das klassische Gegenteil so von mir, auch so introvertiert, gewissenhaft etc., die sehr positiven, fleißigen Eigenschaften, die hat gesagt, Danny, ich gehe nicht in so ein Meeting rein, das ist mir zu viel Macho-Gehabe, Alphatum, auf die Kacke hauen, ich sag's mal so plastisch. Und dann gehe ich da rein, habe da jetzt wenig Schmerzen mit, weil das wird hart gekämpft, wird laut gekämpft und das kriege ich hin. Aber ich weiß, warum das andere krank macht. So, und jetzt ist aber die Frage, wie verstehen sich Narzissten unter sich? Weil du hast gerade gesagt, ja, die treffen sich auf der Führungsdichte ja immer verdichteter, immer höher weiter, also immer mehr. Wie gehen die untereinander mit da um? Wie können die miteinander interagieren? Funktioniert das gut, funktioniert das schlecht?
Also die suchen sich ja auch gegenseitig. Das sieht man ja auch, wenn so Führungspositionen besetzt werden. Da gilt ja genau wie bei anderen Positionen auch das Ähnlichkeitsprinzip. Auch wenn viele sagen, nein, wir wollen jemand anderes und so weiter. Aber dieses Ähnlichkeitsprinzip ist schon sehr, sehr stark. Und natürlich ist ja auch die Frage, was will also ein Unternehmen eigentlich erreichen? Das Unternehmen möchte ja profitabel sein, es möchte im Wettbewerb hervorstechen und dann überlegt man sich, wen brauche ich eigentlich dafür? Und dann sind das oft diese Kandidaten und Kandidaten, die diese Eigenschaften mitbringen, um diese Ziele zu erreichen. Dennoch ist es so, dass sich immer, also das ist ja auch ein soziales Geflecht, immer eine Person herauskristallisiert, die quasi den höchsten Status einnehmen möchte. Also das nimmt ja nicht ab, dass diese Eigenschaft oder diese Eigenschaften sind erforderlich, um nach oben zu kommen. Aber dort oben ist ja nicht Schluss. Die Luft ist da zwar sehr dünn, aber trotzdem geht's da nach wie vor auch um Status und so weiter. Das heißt, man hackt, also es klingt jetzt sehr drastisch, dass man sich gegenseitig auch versucht, die Augen auszuhacken. Aber was ich damit sagen möchte, ist, da oben ist jetzt nicht, wir sitzen im Stuhlkreis und fühlen uns alle wohl, sondern man ist da quasi unter sich, aber schon vom ähnlichen Schlag.
Mhm. Jetzt gibt's ja den vermutlich bekanntesten globalen Narzissten mit Donald Trump. Ich glaube, da begibt man sich auch nicht auf politisches Glatteis, das zu behaupten. Und das Erschreckende ist ja, dass sie eine desaströse Bilanz auch personell hinterlassen. Ne? Also wenn man guckt bei, ich glaube, der hatte 67 Minister, 65 hat er ausgewechselt oder so in seiner Amtszeit, also oder Angestellte, leitende Angestellte, also eine gravierende Zahl, hinterlässt ja keiner ein positives Wort und trotzdem ist er ja wieder Präsidentschaftskandidat geworden. Das heißt, obwohl alles Faktische gegen ihn spricht, Verurteilungen etc., ist er trotzdem an der Spitze. Wie kann das quasi sein, dass man mit so offensichtlich toxisch bösartigen Verhalten trotzdem machtpolitisch an der Spitze bleibt?
Ja, also da greife ich wieder auf die Strongman-Metapher zurück, weil wenn wir uns anschauen, wo wir uns gerade befinden, wir haben ja wirklich in den letzten Jahren sehr viele Krisen gemeistert. Es gibt auch so eine Untersuchung, die sagt, wir sind im Zeitalter der globalen Polykrise. Das heißt, eine Krise jagt die nächste. Und die Krisen sind auch so komplex, dass sie gar nicht linear sozusagen sich voneinander ableiten, sondern sie sind vernetzt. Und das schafft eine hohe Unsicherheit, eine hohe Unvorhersagbarkeit. Und dann sucht man ganz natürlich, also das findet man auch im Tierreich, eine Figur, sage ich jetzt mal ganz neutral, die einem leicht verständlich Antworten gibt und einem das Versprechen auch gibt, ich ziehe dich hier raus, ich mache, dass es besser wird. Ja. Und aus der Verzweiflung heraus sagt man, ja, natürlich, ja, da klar. Ne? Deswegen, mein Credo ist ja auch, Narzissmus ist auch ein selbstverschuldetes Problem. Ne? Also, wie gesagt, man guckt immer auf die eine Person, der Narzisst, die Narzisstin und sagt, du bist doof, du musst weg und dann ist alles schick. Aber das ist, wie ich es im Buch nenne, eine ambivalente Systemherausforderung, weil ich ja auch in meiner Rolle als Wähler in dem Fall meine Stimme abgebe. Das heißt, der Narzisst sucht die Bühne und ich putze die Bühne, ich richte den Scheinwerfer aus, ich mache die Requisite und so weiter. Also ich bin da auch Teil des Problems oder des Systems und das vernachlässigen auch, glaube ich, viele Leute, dass sie das mit unterstützen. Und natürlich auch die aktuelle politische Lage oder gesamtgesellschaftliche Lage, in der wir uns befinden mit der Krise, die begünstigt das sozusagen, dass solche Leute verstärkt gesucht werden, in der Hoffnung, dass sie eben schnell einen aus der Krise ziehen. Und wir lernen scheinbar nicht so gut aus der Vergangenheit, ja, weil ein Blick in die Vergangenheit genügt ja, um zu sehen, das kann eigentlich nicht die Antwort sein.
Ja, ich platziere es mal, weil ich habe gestern erst wieder eine Reportage gesehen, die mich dann wieder erschüttert hat. Also wir stehen ja kurz vor den Thüringen-Wahlen zum Beispiel, Bernd Höcke mit 30%. Ich habe mir die Wahlkampfreden angehört, also einfachste populistische Propaganda, absolute reduzierte Komplexität. Und zeitgleich ist die zweitstärkste Partei, die jetzt quasi in den Vorwahlen ist, Bündnis Sahra Wagenknecht, die ja von der linken Seite flankierend ähnliche komplexitätsreduzierenden Propaganda platziert. Und genau was du sagst, es ist die Zuspitzung auf Personen, die charismatisch sind. Also ich würde denen das beiden auf keinen Fall absprechen. Rhetorisch begabt, die sind auch klug. Ich glaube, sie machen es halt nur für die falschen Ziele. Mhm. muss ich ab und zu. Zurzeit bin ich ein bisschen politischer unterwegs in dem Podcast, weil das gerade, glaube ich, ein bisschen wichtig ist für unser Land.
Ja.
Aber ich mache trotzdem den Schwenk zurück. Ich habe vorhin ja die Big Five mal ins Spiel gebracht. Welche Methoden gibt es, um Narzissmus zu messen und welche sind am effektivsten?
Ja, klassisch der Fragebogen natürlich. Also das ist ja auch eine Besonderheit bei Narzissmus. Es gibt tausende Fragebögen mittlerweile. Der klassische Fragebogen, der damals Ende der 70er, Anfang der 80er entwickelt wurde, ist der NPI, Narcissistic Personality Inventory, der sich auch an diesen klinischen Kriterien orientiert hat. Und das die Herausforderung hat, dass er aber sehr viele Facetten miteinander vermischt. Also man findet da Bewunderung, Autoritätsanspruch, Führungsanspruch, Anspruchshaltung, Grandiosität. Das ist also quasi alles Narzissmus in einen Topf geworfen. Das heißt, ich sage, dass der zwar ja ganz nett ist, um so eine Indikation zu erhalten, aber wenn man sich die einzelnen Facetten angucken möchte und wir wissen mittlerweile, dass in diesen Facetten die Musik ist und die Facetten auch helfen, dieses Paradoxon aufzulösen, dann muss man sich sozusagen spezialisiertere Fragebögen anschauen, die quasi ja dieses Antagonistische gezielt messen oder eher diesen Geltungsanspruch gezielt messen oder den Gemeinsinn gezielter messen. Aber ein großer Nachteil auch da ist, dass halt die meisten gar keinen Berufsbezug haben. Es gibt aktuell nur einen einzigen Fragebogen von meinem Kollegen Dark Triad of Personality at Work, TOP. Also dieses Instrument misst quasi Narzissmus im Arbeitskontext. Da gibt es eine Subskala mit über 30 Fragen, auch sehr, sehr umfassend natürlich, wo man auch nochmal in die einzelnen Facetten eintauchen kann. Aber es bleibt nach wie vor ein Fragebogen und Fragebögen haben ja eine zentrale Einschränkung. Einmal soziale Erwünschtheit. Das heißt, ich kreuze da vielleicht das an, wo ich glaube, das wollen die jetzt von mir hören oder das wollen die auf gar keinen Fall von mir hören. Und die zweite Einschränkung ist die eingeschränkte Einsichtsfähigkeit. Also so ein Fragebogen setzt ja voraus, dass ich mir die Frage angucke, mir überlege, was wollen die jetzt genau wissen, dann in meinem Gedächtnis krame, oh ja, wann habe ich mich denn so verhalten das letzte Mal? Ich rufe das ab und auf dieser Prozesskette gibt es halt ganz viele kognitive Verzerrungen einfach, sodass die Antwort dann auch vielleicht gar nicht das widerspiegelt, was ich eigentlich wirklich denke oder sagen möchte. Und genau, Schwenk zu dem, was wir damals entwickelt haben, ein implizites Verfahren, was quasi Narzissmus anhand einer Reaktionszeitaufgabe erfasst, wo quasi geschaut wird, wie schnell assoziiere ich narzisstische Attribute mit meinem Selbst. Und das sind verschiedene Durchgänge, die da quasi angeguckt werden. Man drückt Tasten und dann wird quasi mit einem Algorithmus eine Reaktionszeitdifferenz berechnet, die mir sozusagen Aufschluss über meinen impliziten Narzissmus gibt. Ja, das heißt, wenn man eher den Eindruck hat, da ist jemand, der vielleicht das verfälschen könnte, oder ich möchte beides erfassen, expliziten Narzissmus mit einem Fragebogen und impliziten Narzissmus mit dem impliziten Verfahren, dann kann man beides nutzen.
Ich überlege mir gerade den Fall, wir haben jetzt nicht die Führungskraft, die einen Unterstellten hat, der narzisstisch ist, sondern wir haben jetzt mal so ein Kooperationsthema oder wir haben einfach ein Team, wo wir miteinander eigentlich auf Augenhöhe agieren wollen und wir haben aber jemanden, wo wir mal sagen, naja, das sind schon narzisstische Tendenzen. Wie kann man das erkennen und welche Strategien würdest du empfehlen, wenn ich halt mit diesem Partner in einem Team zusammenarbeiten möchte, muss?
Ja, also beim Erkennen gebe ich immer den Disclaimer, es gibt jetzt nicht die eine Verhaltensweise, auf die man guckt. Und der zweite Disclaimer ist, das Verhalten, also das gleiche Verhalten kann narzisstisch sein, kann aber auch aus einem anderen Motiv heraus passieren. Also jemand kann sich in einer Diskussionsrunde hervortun, weil er narzisstisch ist, aber vielleicht auch, weil er eine besondere Fachkunde hat und ihm dieses Thema inhaltlich am Herzen liegt. Das heißt, statt nur auf das Verhalten zu gucken, würde ich versuchen, und das ist dann eine Schwierigkeit, auf die Motivlage zu gucken, aus welchem Motiv heraus passiert das jetzt eigentlich, was ich da beobachte? Und da gibt es so drei Klassiker, die man sich angucken kann. Das eine ist die Grandiosität. Also machst du das, weil du glaubst, dass du was Besseres bist, besonders bist, der Meinung bist, dass du hier quasi das Unternehmen nach vorne bringst und wir alle Nichtsnutze sind sozusagen. Das zweite Motiv ist der Anspruch. Also wieso willst du jetzt dieses A-Projekt haben? Wieso möchtest du jetzt zu diesem Kunden unbedingt? Denkst du, du hast es mehr verdient als wir, ja? Oder du kannst es besser als wir? Oder für dich kommen eigentlich nur die Top-Projekte und die Top-Kunden in Frage und wir können uns hier quasi mit dem ganzen Rest begnügen. Und das dritte ist eben die Statusorientierung. Zu hinterfragen, wieso möchtest du dich hier hervortun? Also das kann man eben aus einem sozialen Motiv heraus machen. Hey, ich möchte in die Führung, weil dann helfe ich meinem Team oder helfe der Organisation, die Ziele zu erreichen, dass wir quasi im Wettbewerb gewinnen und so weiter. Oder möchte ich Führung, weil ich möchte, dass es nach meiner Nase geht quasi, weil ich quasi diese Privilegien haben möchte, die damit einhergehen. Das sind so die Sachen, auf die man gucken kann. Das ist sehr komplex, ja. Und wie gehe ich damit um? Da gibt es quasi eine ganze Palette, die man sich angucken kann. Einige Sachen habe ich ja schon genannt. Direkte Konfrontation oder Kommunikation. Konfrontation klingt so negativ. Aber versuchen, vielleicht auch mit Feedback daran zu gehen. Also ich möchte nicht sagen, narzisstische Leute sind immun gegen Feedback, aber man braucht viele Anläufe und Feedback aus verschiedenen Quellen, bis solche Leute sich dazu hinreißen lassen, mal hinzuhören. Ja. Aber wenn das Feedback, ähnliches Feedback aus verschiedenen Quellen kommt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass da hingehört wird. Und wenn man das Feedback halt auch institutionalisiert, das ist ja das, was ich immer empfehle, kann sich aber auch nicht jede Firma leisten oder ist für manche auch zu komplex, aber mit so einem 360-Grad- oder 270-Grad-Feedback zu arbeiten, weil dann hat man es schwarz auf weiß und dann kann das quasi in einem geschützten Raum nochmal anders reflektiert werden als in the heat of the moment, in einer hitzigen Diskussion wirft man sich vielleicht noch was in den Kopf. Bei so einem strukturierten Feedback-Prozess sieht das Ganze ein bisschen anders aus, ja.
Ja, also finde ich, ich erinnere mich an ein Unternehmen, es war damals ein Biotech-Startup, das hat sehr rigoros 360-Grad-Feedback eingeführt und das schon von Anfang an und hat sich knallhart dran gehalten und wenn bestimmte Werte der Führungskräfte nicht eingehalten wurden im Feedback, hat man sich direkt von denen getrennt. Das heißt, um bestimmte zu narzisstischen Persönlichkeiten oder die einfach das Team schädigen, wo das Team einfach unglücklich ist, ich sag's mal so, wo das Team leidet, dass das überhaupt erst gar nicht aufkommt. Das fand ich sehr spannend. Aber du sagst ja auch, das hat ja auch einen Einfluss auf Innovation. Inwiefern sorgen narzisstische Persönlichkeiten auch für Innovationen?
Ja, wenn man sich den Innovationsprozess anguckt, dann braucht man ja am Anfang erstmal eine Idee und ich glaube, viele Menschen haben Ideen, nur trauen sie sich, die nicht hervorzubringen. Das heißt, das eine ist quasi das Thema Kreativität. Also narzisstische Personen können schon durchaus über den Tellerrand hinausblicken, eine verrückte Idee mal aufbringen. Und bei vielen nicht-narzisstischen Leuten reißt es dann ab. Aber narzisstische Personen sind dann so, dass sie sagen, ja, na klar, glaube ich daran. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Der irrationale Glaube, dass das auf jeden Fall funktionieren wird, ja, und diesen Glauben auch gegenüber anderen glaubhaft machen, ne? Also diese Überzeugungskunst, weil wenn man eine Idee an den Start bringen möchte, muss ich auch andere Leute davon überzeugen. Und das sieht man auch gerade im Startup-Bereich oder in der Entrepreneur-Forschung. Narzisstische Entrepreneurs kriegen häufiger Funding und leichter Funding, weil sie in diesen, das ist ja auch wieder eine Nullbekanntschaft, ja. Man stellt sich vor dem Gremium hin und verkauft eine Idee und gewinnt diese Leute dann auch für die Idee. Das hat ja dann auch wieder einen Sales-Anteil, weil ich muss ja antizipieren, was könntest du für Vorbehalte haben? Und wie kann ich diese Vorbehalte entkräften? Und wie spiele ich wiederum auch mit meinem Charme, um dich von meiner Idee zu überzeugen und Kritiker quasi außen vor zu lassen? Das heißt, wenn man sich diesen Innovationsprozess anguckt, dann sind da ganz viele Meilensteine, wo narzisstische Leute einfach davon profitieren, ja, weil sie bringen die verrückte Idee hervor. Sie sind risikobereit genug, um die Idee zu verfolgen, und charismatisch und überzeugend genug, um diese Idee dann quasi so zu pitchen, dass sie die Fürsprecher und auch die Ressourcen erhalten, um die Idee auch in die Umsetzung zu bringen.
Ja, dann habe ich, glaube ich, gerade zwei sehr populäre Beispiele. Ich erinnere mich, es gibt ein sehr gutes Buch, Project Lightspeed. Da geht es um die Entwicklung von dem mRNA-Wirkstoff von BioNTech. Und da war das Beispiel, dass Ugur Sahin, also der Gründer der Firma, vor über 20 Jahren schon auf einer Konferenz in USA von dem mRNA-Wirkstoff erzählt hat. Aber der ist jetzt nicht so der auf den Tisch haut und sehr, sehr präsent ist in seinem Auftreten. Das heißt, der Pitch ist im Prinzip so ein bisschen untergegangen, auch wenn Bill Gates das quasi im Hintergrund notiert hat. Und dann denke ich an einen anderen, der auch gerade sehr viel in Medien ist, der Donald Trump gerade flankiert, Elon Musk, wo ich sagen würde, okay, der also der hat ja schon die Welt verändert mit Starlink, mit SpaceX, mit Tesla. Inwiefern, und da gräbt er sich, glaube ich, aber gerade sein eigenes Grab in, wie ich jetzt populärwissenschaftlich behaupte, in seinem narzisstischen Wahn, dass er einen großen Medienkonzern wie damals Twitter jetzt X steuert und eigentlich ins Desaströse führt. Wäre das für dich auch so ein Beispiel, ohne dass wir jetzt irgendwelche Diagnosen hätten?
In der Tat. Also das ist auf jeden Fall ein sehr prominentes Beispiel, genauso wie der ehemalige, mittlerweile verstorbene Apple-CEO, wird ja auch ganz oft zitiert. Und man beobachtet es ja von außen ganz fasziniert. Man weiß aber, wenn man sich auch wieder quasi Studien anguckt, es gibt irgendwann einen Bruch einfach, ne? Weil diese disruptiven, radikalen Innovationen, die sind natürlich bahnbrechend und lebensverändert und ganz viele Leute haben Apple-Produkte und so weiter. Aber wenn man sich anguckt, gibt es auch sehr viel Negatives, also Produktrückrufe beispielsweise für die Unternehmen, die mittlerweile schon gescheitert sind, kann man sich das ganz gut angucken anhand der Geschäftsberichte, die dann ja als Daten vorliegen und man sie sich angucken kann. Das heißt, diese Radikalität auf der einen Seite ist natürlich toll, aber sie ist gleichzeitig auch ein Prädiktor oder ein Cassandra-Ruf für Achtung. Es wird kann genauso schnell wieder zu einem Umbruch kommen, der das Unternehmen in die Krise oder in die Insolvenz und Auflösung treibt. Ja, das heißt, die Empfehlung, die ich da immer ausspreche, ist, sobald diese, also wenn man quasi so einen Entrepreneur hat, dass man ihm jemanden an die Seite stellt oder ein Team oder mehrere, die das monitoren, beobachten und sagen, alles klar, jetzt müssen wir hier so langsam anfangen, dich zurückzuziehen beziehungsweise einen Puffer aufbauen, damit, falls diese Krise kommt, wir auch abgesichert sind. Und das machen aber ganz viele Leute nicht, weil sie natürlich auf dieser Erfolgswelle mitschwimmen, mitreiten und profitieren natürlich. Und das böse Erwachen dann eigentlich kommt, wenn es schon zu spät ist. Aber eigentlich sollte man vorsorgen, gerade wenn es gut läuft und quasi die Tech-Innovationen entstanden und in den Himmel gelobt wurde, dass man dann anfängt, eigentlich einen Fallback-Plan zu entwickeln, weil die Krise ist eigentlich schon um die Ecke.
Ja. Also ich glaube, dann brauchst halt wirklich diese konservative Unternehmensführung, sagen, okay, welches Produkt haben wir, also die low-hanging fruits, womit verdienen wir Geld. Es braucht jetzt nicht die Disruption wieder, sondern es braucht die Kontinuität. Finde ich ganz spannend, weil ich muss gerade an die ambidextre Unternehmensführung denken. Das heißt, wo man so einerseits diese Prozessorientierung hat, die Struktur, KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, und auf der anderen Seite diese Agilität, Dynamik, dass man auf dem Markt bestehen kann, dass man neue Produkte schafft. Und das ist, glaube ich, genau diese beidhändige Führung, die es dann auch im Unternehmen braucht, um einerseits zukunftsorientiert, disruptiv zu sein und gleichzeitig aber nicht alles zu verjubeln, sage ich mal so.
Genau. Das ist ja auch das, was ich aufgreife in dem Buch. Weil aktuell ist es ja so, man holt sozusagen die narzisstische Person, die ist innovativ, disruptiv, kreiert und so weiter. Dann kommt eine Krise, dann guckt man doof aus der Läsche. Und eigentlich braucht man parallel zur Ambidextrie sowas wie eine Beidherzigkeit, also eine Person, die sowohl Narzissmus in sich trägt, als auch die Demut zu erkennen, jetzt ist Schluss, jetzt ist zu viel des Guten, ich muss jetzt hier ein bisschen aufpassen. Und diese Leute sind natürlich unfassbar schwer zu finden. Es gibt sie aber, weil, was ja auch viele vernachlässigen ist, es gibt ja, Narzissmus ist ja nicht quasi das Einzige, was ein Mensch mitbringt, sondern es ist eine Akzentuierung. Und wenn man anfängt, nach Leuten Ausschau zu halten, die narzisstisch sind und gleichzeitig, und das ist ja das Paradoxe auch, demütig, bodenständig, bescheiden, dann hat man eigentlich eine ideale Personalie, weil sie auch im richtigen Moment erkennt, wann muss ich meinen Gang zurückschalten. Und dieses ambidextre Führen, das ist mittlerweile ein Konzept, was ja schon sehr weit verbreitet ist, was ja auch von einer einzelnen Person verlangt wird. Du musst das Bestandsgeschäft im Blick behalten, mit der einen Hand und mit der anderen Hand aber nach vorne gehen, innovativ sein. Und mein Credo ist eigentlich, jetzt kommt quasi noch was hinzu. Du musst nicht nur zwei Hände haben, sondern auch zwei Herzen in deiner Brust, narzisstisch, also quasi deine Eigeninteressen und auf deine Erfolge aufmerksam machen, nach vorne gehen und gleichzeitig aber auch die Kollektivinteressen im Fokus, gleichzeitig auch zu gucken, was braucht eigentlich das Unternehmen, was braucht mein Team, wo muss ich mich so ein bisschen zügeln, wo muss ich vielleicht auch auf andere Leute hören und nicht nur auf meine eigene Stimme.
Finde ich ganz stark. Ich nehme mal nur ein Beispiel. Ich war letztens bei einem grandiosen Seminar bei Friedemann Schulz von Thun und tatsächlich hat sogar er in der dreitägigen Ausbildung das Thema Narzissmus gehabt. Was mich gewundert hatte, weil ich dachte, warum springt er jetzt da auf? Aber es passt jetzt ganz gut hier rein, weil es auch um die Klassiker von Thun, also das innere Team, ne, welche Persönlichkeitsanteile ringen in mir? Und ein Teilnehmer dort hat dann beim Lesen des Buches, wo er auch drauf eingeht, ist sehr in Resonanz gegangen und hat sich sehr ertappt, erwischt oder entdeckt einfach. Also er hat nicht gelitten, aber er hat gemerkt, okay, was hat das für Auswirkungen auf meine Beziehungen, auf meinen Beruf? Das heißt, er ist da sehr, sehr reflektiert rangegangen. Und die jetzt nicht sagen, ich habe einen narzisstischen Chef, sondern ich leide selber unter irgendwie meinen Eigenschaften. Was würdest du denen mit auf den Weg geben? Wie können die mit ihrem Narzissmus so umgehen, dass sie Menschen, die sie gar nicht bewusst verletzen wollen, zum Beispiel nicht verletzen, dass sie erfolgreich, nachhaltig erfolgreich in ihrem Umfeld auch agieren können?
Ja, also da ist ja schon ein wesentlicher Punkt erreicht, wenn man diese Selbstreflexion mitbringt. Also wie gerade erwähnt, Narzissten sind ja nicht nur narzisstisch. Es gibt auch einige, die haben ein gewisses Maß an Selbstreflexion. Und dieses Maß an Selbstreflexion kann man als Ausgangslage nutzen, um es mit anderen zu spiegeln. Also ich bin Fan von diesem Trusted Advisor Modell. Es gibt ja auch, Berater bezeichnen sich ja auch oft so, dass sie quasi mit ihrer Fachkunde und Beratungsexpertise der anderen Person an die Seite gestellt werden und quasi von außen diese Spiegelung ermöglichen. Deswegen wäre mein Tipp, such dir jemanden, der als Trusted Advisor fungiert oder als Team sogar, Advisory Team, und nimm ernst, was sie dir auch vermitteln. Wichtig ist hier natürlich, narzisstische Leute haben ja sehr hohe Ansprüche, auch was andere Menschen anbetrifft. Das muss jemand sein, wo die auch das Vertrauen haben und die Glaubwürdigkeit, dass die ihnen was erzählen können. Ja, das erlebt man ja auch ganz oft. Sogar ich erlebe das oft. Was kannst du mir denn schon erzählen? Oder hast du überhaupt die Ahnung? Das ist ja die große Sorge von narzisstischen Leuten, dass niemand ihre komplexen, einzigartigen Belange versteht. Aber wenn sie jemanden gefunden haben, wo sie sagen, ja, der kann mir quasi den Spiegel an den Hinterkopf halten, dann kann das eine ganz fruchtbare Kombination werden, wo quasi diese Selbstreflexion, man hat erkannt, da habe ich quasi meine Schwachstelle oder hier laufe ich aus dem Ruder, dass man das quasi immer in die Spiegelung bringt und ein paar Sachen auch im Detail einfach reflektiert. Ne? Was auch funktionieren kann, das ist aber so eine Strategie, die man mit Vorsicht zu genießen hat, ist, dass man so einen Puffer aufbaut, dass man sagt, okay, wir wissen, dass du da quasi auf 180 gehst und cholerisch wirst. Wer kann das dann stattdessen übernehmen? Ja, das Gespräch mit dem Kunden führen oder was anderes. Das ist aber, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, weil auf der narzisstischen Ebene wieder kein wirklicher Kompetenzaufbau stattfindet, sondern eigentlich nur so eine Zwischenschiene gebastelt wird, um diese Effekte quasi zu umgehen. Das hat man ja auch ganz oft in Organisationen. Das Team kriegt dann irgendwelche Trainings, Resilienztraining, die FK kriegt Kommunikationstraining und eigentlich interagieren diese Ebenen nicht wirklich miteinander, sondern es wird einfach ein Puffer aufgebaut. Das kann funktionieren, aber muss auch nicht funktionieren.
Ja, stark. Hab ein bisschen aus meiner Erfahrung auch gesprochen, was du gesagt hast. Und ich habe auch lange, ich sag mal, einen narzisstischen Coachy gehabt und habe genau die Erfahrung gemacht, dass das nur auf Augenhöhe so funktioniert hat. Also der brauchte auch jemanden, wo er sein Schild runterlassen kann, aber es durfte halt nicht in seinem Machtbereich passieren, wo es jemand mitkriegen könnte. Und da ist dieser Trusted Advisor ein super Hinweis und natürlich hier der schöne Call, der Sales Pitch für mich, dass man sagt, okay, wenn du dich da angesprochen fühlst, einfach such dir einen Coach. Genau. Natürlich auch gern dich. Jetzt, ich habe natürlich noch ganz viele Fragen und dein Buch ist ja, obwohl es jetzt gar nicht so mega dick ist, was ich bin Freund von nicht zu dicken Büchern, weil dann kann ich sie auch lesen und schaffen. Es sind natürlich noch ganz viele Sachen drinne und ich habe noch ganz viele spannende Sachen und ich habe mich ja schon mehrfach lobend geäußert über dein Buch, aber es ist halt leicht lesbar, es ist gut strukturiert und es ist vielseitig. Was sind jetzt die Punkte, wo du sagst, na Danny, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, aber eigentlich ist mir das noch ganz wichtig in dem Buch, darüber haben wir noch nicht gesprochen.
Ja, ich glaube, so das, was mir persönlich am allerwichtigsten ist, ist, dass man den Fokus weg vom Individuum bringen sollte. Ne? Also, wie aktuell der mediale Diskurs ist oder auch der Diskurs in Unternehmen, Fingerpointing auf die narzisstische Person. Mein Credo oder die Kernbotschaft des Narzissmus ist ein systemisches Thema. Ich würde es auch gar nicht als, ich nenne es ja auch Herausforderung, weil es bietet ja auch Vorteile für Unternehmen. Das heißt, wenn man sich dem Thema wirklich nachhaltig nähern möchte, dann muss man das System betrachten. Das fängt natürlich bei der Führungskraft an, geht aber weiter zum Team. Also wie ist das Team strukturiert gestaltet, als dass es diese narzisstische Dynamik aufrechterhält? Und der dritte, und das ist der fetteste Punkt, wie ist die Unternehmenskultur? Und da wollen viele nicht ran. Ja, weil das ist dann gleich ein OE-Projekt. Ja, aber man weiß einfach mittlerweile, Narzissmus breitet sich kaskadenförmig in Organisationen aus. Wenn es oben angesiedelt ist, es tropft, es gibt ja dieses Trickle-Down-Modell, es tropft einfach immer weiter herunter. Und wenn ich quasi oben ein kleines Coaching mache oder ein kleines Training, dann kann ich quasi das Tropfen ein bisschen verlangsamen, aber die Kultur und so weiter bleibt ja trotzdem narzisstisch. Das heißt, fangt bitte an, einen systemischen Blick auf dieses Thema zu werfen. Und das ist die unliebsamste Botschaft, aber fragt euch auch mal selbst, wie ihr zum Narzissmus der anderen beitragt. Ja? Und ich weiß, da habe ich mir auch ein paar blutige Nasen abgeholt, weil gesagt wird, Mensch, ich bin doch derjenige, der leidet und ich denke darüber nach zu kündigen und wie kannst du mir das jetzt sagen? Aber tatsächlich ist es so, dass man auch mit seinem eigenen Verhalten gewisse Dynamiken unterstützt. Ja, und damit möchte ich keine Position für die narzisstischen Leute ergreifen, sondern einfach auch den Blickwinkel nochmal ändern. Ja, also es ist immer ein zweischneidiges Schwert, so wie Narzissmus selbst.
Stark. Schönes Schlussplädoyer. Ich hätte jetzt noch so die zusammenfassende Frage gehabt, aber ich glaube, das hast du gerade sehr gut beantwortet. Wenn du zusammenfassen müsstest, wie Narzissmus unsere Arbeitswelt verändert und was wir tun können, kannst du ja trotzdem nochmal so eine kurze Summary. Ich glaube, du hast es eben schon angefangen, aber was wäre jetzt dein Impuls nochmal?
Genau, mein Impuls ist, Narzissmus ist eine ambivalente Herausforderung für alle Systeme, Organisationen, Unternehmen, private Systeme auch. Und es hat Vor- und Nachteile. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ähnlich viele Vorteile wie Nachteile. Wir müssen unseren Blickwinkel verändern, um auch zu gucken, wie wir die Vorteile als Narzissmus auch erkennen und schlau für uns nutzbar machen. Ja, weil wir brauchen narzisstische Personen, um in der Gesellschaft auch funktionieren zu können, um Innovationen hervorzubringen. Und das ist so eigentlich meine Kernbotschaft an der Stelle. Wenn man damit umgehen möchte, vergesst nicht euch selbst. Ja, also ihr müsst auch einen Blick auf euch selbst haben. Genau verstehen, was Narzissmus ist und nicht nur auf die anderen gucken, sondern sich auch mal an die eigene Nase fassen.
Super. Und jetzt noch dein Sales-Pitch. Wem würdest du dein Buch empfehlen?
Allen natürlich. So narzisstisch muss ich auch sein. Ich denke, ich habe das ja speziell für den beruflichen Kontext geschrieben, weil der berufliche Kontext nochmal eine Besonderheit hat im Vergleich zum privaten. Ich habe da quasi Hierarchien kontrollieren Kommunikation und Information. Das heißt, im Arbeitsleben ist Narzissmus nochmal so eine besondere Eigenschaft. Das heißt, die Leute, die denken, ach, ich weiß eigentlich schon genug darüber, schaut euch das mal an. Für Unternehmer, also es gibt ja auch Kapitel zum Thema Unternehmertum. Ich gründe selbst oder ich habe jemanden, der gründet, um diese Dynamik auch zu verstehen. Ich habe da auch dieses Phasenmodell, das in der Early Phase Narzissmus wirklich hilfreich sein kann, aber in diesen Reifephasen später eher weniger. Für Coaches natürlich, die narzisstische Klientinnen und Klienten haben, Trainer und Berater, die immer wieder interessante Seminarteilnehmer haben. Es ist, glaube ich, auch ganz hilfreich. Und natürlich für die Mitarbeitenden, die denken, ich möchte jetzt meine Kollegin, meine Führungskraft besser verstehen. Ja. Und zu guter Letzt natürlich die Leute, die denken, ich habe das selber an mir entdeckt. Ich möchte das gerne ein bisschen besser verstehen. Ja.
Ja, also finde ich eine hervorragende Einordnung. So würde ich es auch genau unterschreiben. Genauso, warum du als Gast jetzt perfekt hier reinpasst in den Paperwings Podcast, dem Podcast zur Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung. Denn genau das ist es, was es abdeckt, die individuelle und die organisationale Ebene und halt auch die Teamebene. Von daher super. Jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Na, da bin ich gespannt.
Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Ich glaube, das Führungsverständnis muss sich zukünftig verändern, weg von Status hin zu, was bedeutet Führung eigentlich im Kern? Ja, und das bedeutet, dass man eine bestimmte Personengruppe auf ein Ziel hin quasi einschwört und auf diese Zielgruppe Einfluss nimmt. Das heißt, nicht nur Hierarchie oder disziplinarische Führung sich anzugucken, sondern auch die fachliche Führung, die projektorientierte Führung. Und ich glaube, um quasi die Probleme der Zukunft gut adressieren zu können, muss Führung selber breiter einfach werden. Und die Führung oder die Führungskräfte müssen untereinander auch vernetzter zusammenarbeiten. Oft ist es ja so, dass Experten und Expertinnen zwar eine fachliche Führung innehaben, aber bei wichtigen Entscheidungen vielleicht doch nicht reden müssen oder mitreden dürfen. Und das muss sich zukünftig verändern. Ja, das Zweite, was ich eben auch schon erwähnt habe, einerseits natürlich das Thema Einfluss, aber auch diese Demut. Ja, ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, es ist mein nächstes Buchprojekt, aber so das Thema demütige Führung, dienende Führung. Für wen mache ich das eigentlich überhaupt? Ich mache das nicht für mich, ja, um mein persönliches Motiv zu erfüllen, sondern ich mache das für mein Team, für die Organisation und ich brauche auch die anderen. Ja, das heißt, das Führungsverständnis muss sich da auch weiterentwickeln.
Ja, finde ich super, weil in dem Buch, was ich bei Hauffaubend rausgebracht habe, was Führung heute wirklich braucht, haben wir halt ein Kapitel von Dr. Franziska Frank, nur zum Thema Demut, weil ich das mit dem Thema dienende Führung auch ganz gut finde. Und zum Beispiel Thomas de Maizière ist ein CDU-Politiker, den ich sehr geschätzt habe, der sich immer so als erster Diener des Staates gesehen hat und auch so agiert hat. Das heißt, dass dieses Narzissmus hat man da nicht gesehen und der ist halt so... Das sind so, aber es gibt auch diese Persönlichkeiten im Politikbetrieb, die im Prinzip auch diese Demut haben. Und das fand ich auch sehr beeindruckend. Über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Ja, also wenn die akademische Laufbahn mitzählt, dann ist es, glaube ich, die nebenberufliche Habilitation. Das ist etwas, was man, glaube ich, nicht so einfach aus dem Boden stampft. Und außerhalb der Wissenschaft quasi gar nicht mehr so verbandelt zu sein, das trotzdem gemacht und geschafft zu haben. Ich erinnere mich, ich habe in Flughäfen, Bahnhöfen, in Hotelzimmern am Abend überall eigentlich geschrieben. Das war also persönlich sehr herausfordernd. Das ist auf jeden Fall etwas, worauf ich gerne zurückblicke. Ja.
Kann ich sehr gut nachvollziehen, stark. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Ich glaube, ich würde noch mehr Sprachen lernen. Ich spreche ja 5, aber so diese, also Japanisch, Koreanisch, also mehr Sprachen. Ich liebe Sprachen. Es gibt auch sehr viele Ähnlichkeiten, wenn man sich die Sprachen anschaut. Und was ich auch ganz interessant finde, man wechselt die Persönlichkeit so ein bisschen, wenn man in einer anderen Sprache spricht. Das entdecke ich an mir selbst. Und wenn ich noch Japanisch könnte, wäre ich gespannt, wie ich da nochmal anders drauf wäre.
Ja, find ich spannend. Also ich kenne das, wenn ich mit einer amerikanischen Freundin telefoniere, dann ist meine Stimmlage gleich eine Oktave höher, doppelt so schnell und ich bin die ganze Zeit nur am Lachen und am und es liegt nicht nur an der Freundin, das ist einfach diese Sprache, die mich dann einfach wirklich verändert. Und genau. Ich kann mir das beim Japanischen ganz gut vorstellen, die ja sehr vokallastig sind und auch sehr, sehr hart, so einen härteren Duktus haben. Und ja auch diesen Bushido, diesen Weg des Samurai, ich glaube, das korreliert schon so ein bisschen Attitüde und Sprache.
Richtig.
Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das Arabische ist ja zum Beispiel auch noch metaphorischer oder melodischer im Sinne von Geschichten erzählen.
Ja, und aber auch sehr aus der Kehle heraus. Also das fordert wirklich den ganzen Sprachapparat heraus.
Stark. Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Ja, da muss ich tatsächlich Selbstkundgabe betreiben. Ich lese tatsächlich fast ausschließlich Artikel, ja. Also das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist von Erich Fromm, Haben und Sein. Das hat mich sehr beeinflusst.
Du kannst aber auch Artikel nehmen, ne? Ich will es jetzt gar nicht so einschränken. Wenn du Erich Fromm sagst, lieber ein Artikel von XY, dann auch das.
Ja, also Erich Fromm will ich meine Lanze für brechen, weil ist ja auch Psychoanalytiker, sehr viel mit Narzissmus zu tun. Weg vom Haben, mehr zum Sein, also mehr Wert auf die Erfahrung legen und weniger auf den Besitz. Das ist etwas, was ich sehr inspirierend fand. Und der letzte Artikel ist der von Lawrence, das zum Thema der globalen Polykrise. Ist sehr interessant, weil er da beschreibt, dass die Krisen sozusagen, die Summe der Krisen ist mehr als die Auswirkungen einer Einzelkrise. Und da werden wirklich verschiedene Aspekte beleuchtet, Krieg, Corona-Krise. Und es zeigt auch auf, welches Denken eigentlich in Zukunft erforderlich ist. Also das kennen ja auch viele systemisch Arbeitende, das linear-kausale Denken, A führt zu B, führt zu C. Das ist ja eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß. Und dieses vernetzte systemische Denken ist, glaube ich, das Denken, was in der Zukunft erfolgskritisch ist, auch für Führungskräfte. Und obwohl dieser Artikel von Lawrence wirklich in einer komplett anderen Domäne erschienen ist, habe ich da sehr viele Parallelen zum Thema systemisches Arbeiten gesehen. Und deswegen würde ich diesen Artikel auch empfehlen. Ja.
Mhm. Einen Schuss hast du noch.
Noch einen weiteren. Also mein Lieblingsbuch, was ich wirklich 1000-mal gelesen habe, ist Das Parfum von Patrick Süskind. Hat nichts mit meinen Themen zu tun, aber da hat mich fasziniert, wie man quasi einen Sinn, der wirklich nicht greifbar ist, in diesen Seiten so erfahrbar macht. Ja, also dieses Buch habe ich wirklich verschlungen. Und auch diese Figur von Grenouille durchlebt ja sehr viele Metamorphosen in diesem Buch, wie sich das dann auch zuspitzt. Das hat wirklich, das ist für mich ein Kunstwerk, einfach literarisches.
Schön. Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Ja, das ist eine sehr philosophische Frage. Ich muss mal kurz überlegen. Also ich glaube, ganz früher war mir viel wichtiger, was andere Leute über mich denken und über das, was ich tue. Also gerade wenn man, ne, so wie ich, weder in der Wissenschaft noch in der Wirtschaft noch in der Beratung irgendwie so 100%ig verankert ist, sondern sagt, nö, ich oszilliere hier nach Belieben in diesen verschiedenen Sphären, da hat mich das am Anfang schon irritiert, wenn Leute das irgendwie nicht einordnen konnten oder auch abgewertet haben. Und mittlerweile denke ich mir, dass ich muss damit einfach zufrieden und einverstanden sein. Das heißt, der Glaubenssatz ist, ja, schau auf dich und das, was dir Spaß macht, das klingt jetzt sehr platt, aber letzten Endes ist es das, ja, achte nicht das auf das, was andere Leute sagen, weil letzten Endes muss man selber einfach mit sich im Reinen sein, wenn man die Dinge tut, die man tut, ne? Weiterer Glaubenssatz vielleicht, das ist ja auch ein Klassiker, das wird nichts, das schaffst du eh nicht. Ich glaube, ich habe oft bewiesen, dass man eigentlich gar nicht weiß, ob das was wird. Deswegen ist mein Mantra mittlerweile geworden, ich lasse die Realität entscheiden, ob es was wird oder nicht. Ich selber kann ja gar nicht alle Eventualitäten antizipieren, ne? So wie ja auch mit dem Buch. Klar, man kann eine Wettbewerbsanalyse machen, aber dann schreibt man halt ein Exposé und guckt, was passiert, ne? Also man denkt viel zu oft, dass man alles weiß oder dass man genau abschätzen kann, wie die Dinge sich entwickeln. Aber mittlerweile bin ich eher dazu übergegangen zu sagen, einfach machen, einfach gucken, was passiert. Im Zweifel habe ich ein Exposé, was ich vielleicht anders verwerte. Und das würde ich jedem auch empfehlen. Ne? Einfach wie ein Wissenschaftler die Empirie, die Realität entscheidet, ob es was wird oder nicht. Und nicht die limitierenden Glaubenssätze.
Ja, Glanz über jeden Ansatz, MVP, Minimum Viable Product, und das Exposé raushalten. Wer hat genau. Interesse dran und wer nicht? Und Nike-Slogan, just do it. Nicht umsonst einer der erfolgreichsten Slogan, einfach machen.
Ja. Das ist richtig, ja.
Resoniere ich sehr stark mit. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Eine ist sehr eng mit meiner Biografie verknüpft. Leistung ist eine Eintrittskarte, aber keine Dauerkarte. Also ab einem gewissen Alter oder ab einer bestimmten beruflichen Position geht es um Beziehungsmanagement und Politik und ob es einem gefällt oder nicht. Man muss sich diese Regeln aneignen. Das heißt, das war eine wichtige Erkenntnis. Eine andere Erkenntnis ist auch ein Zitat, was mich lange begleitet hat. Die Zitatgeberin muss ich an der Stelle anonym halten. Aber hat mich auch sehr geprägt. Wenn du nicht konkurrieren kannst, dann musst du kooperieren. Das sind ja so die zwei Grunddimensionen, die man zur Verfügung hat. Entweder versuche ich, mich hervorzutun und zu zeigen, hey, ich konkurriere, ich bin besser. Wenn ich aber merke, das klappt nicht, weil vielleicht jemand anderes besser ist oder weil die Umstände es gerade nicht ermöglichen, dann sollte ich mir überlegen, wie kann ich jemand anderes unterstützen, um mein persönliches Ziel mit zu erreichen. Ne? Und das führt einen manchmal zu ganz anderen Lösungen. Und oft merkt man aber auch, hey, wir beide haben ja was davon. Ja? Wir können beide unsere Ziele gemeinsam erreichen. Also nicht
gibt's den schönen Begriff, gibt's den schönen Anglizismus, ja, Co-Opetition, ne, also diese Kombination aus diesen beiden, dass wenn zum Beispiel auch Verlage zusammen agieren, obwohl sie eigentlich Konkurrenten sind, ja, aber dadurch Druckkosten minimieren können, etc. Und genau das ist so ein Spiel.
Genau. Ja, ich glaube, das sollte man viel, viel häufiger machen, ja.
Okay, ich habe dich unterbrochen. Hattest du noch was? Ich wollte dich jetzt nicht, ich fand nur den Einwurf nochmal.
Das sind eigentlich so die wichtigsten beiden.
Ja. Sehr schön. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Ja, das wäre tatsächlich Sigmund Freud, also historische Person. Habe ich früher auch viel gelesen, habe mich mit den Theorien auseinandergesetzt. Warum? Weil ich es faszinierend finde, wie jemand ohne, also was heißt ohne, aber nicht mit den empirischen Methoden, die heute zur Verfügung stehen, ohne Datenanalyse, ohne künstliche Intelligenz, Algorithmen, Robotik, Blockchain und alles Mögliche, eigentlich nur durchs aktive Zuhören und sich wirklich ganz genau mit einer Person auseinandersetzen, ein Modell oder mehrere Modelle und Theorien entwickelt hat, die heutzutage von unserer Krankenkasse auch als anerkanntes Therapieverfahren abgerechnet werden. Das finde ich wirklich faszinierend. Mittlerweile gibt es natürlich auch Forschung zu psychoanalytischer Therapie, auch wenn natürlich die verhaltensorientierten Psychologen das total kritisieren. Aber ich bin einfach fasziniert davon, was dieser Mensch geleistet hat in einer Zeit, in der er viel weniger Informationen zur Verfügung hatte, viel weniger Mittel zur Verfügung hatte. Wahrscheinlich hat auch seine Koks-Sucht da auch eine Rolle gespielt, diese verrückten Ideen zu entwickeln. Aber ich würde mich gerne mal mit dem hinsetzen und ja, vielleicht auch Zigarre rauchen, aber ohne Coca-Blätter und ihn fragen, wie er das so gemacht hat. Ja.
Das mit dem Kokain, das wusste ich gar nicht, aber das erklärt vielleicht auch vielleicht seine Eros-Orientierung oder diesen sehr amorösen Trieb ganz gut. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Mach einfach weiter. Lass dich nicht beirren. Genau, es gab viele Momente, wo ich selber natürlich überlegt habe, ist es jetzt der richtige Pfad? Ne? Soll ich aus der Wissenschaft rausgehen? Soll ich in die Beratung, soll ich auf Konzernseite mich schlagen? Aber letzten Endes macht in der Rückschau alles Sinn. Ja, also ich bin quasi mit einem wissenschaftlichen Thema, habe ich das einfach unerbittlich weiterverfolgt und jetzt eine Publikation in einem Wirtschaftsverlag angereichert, natürlich auch durch die Erfahrung aus der Privatwirtschaft, aus der Beratung und damit etwas Neues kreiert, was es so in der Form, will ich jetzt mal sagen, nicht gibt. Ne? Also, weil wenn man immer auf andere hört, dann macht man auch immer nur das, was andere schon immer gemacht haben. Und deswegen ist der Ratschlag, ja, da musst du jetzt durch, ist anstrengend, aber das wird schon.
Ja, wir kommen tatsächlich zur letzten Frage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Das ist tatsächlich ein lateinischer Spruch, der von meinem Französischlehrer stammt, der mich damals in der Oberstufe, da habe ich den gar nicht verstanden, der lautet per aspera ad astra, also auf steinigem Weg, also jetzt frei übersetzt, zu den Sternen. Und so gerade mit dem, was ich erzählt habe, der Weg zu den Sternen ist nun mal steinig, ja. Und oftmals liegen da schon Steine oder andere werfen einem da Steine rauf. Aber wenn man wirklich die nicht nur die low-hanging fruits, sondern auch die etwas weiter oben wachsen, erlangen möchte, dann muss man sich auf diesen Weg begeben. Und das ist so mein Mantra, das mich immer begleitet. Und auch in schwierigen Zeiten rufe ich mir das immer wieder vor Augen und weiß, okay, du musst da jetzt ein paar Steine beiseite schieben, aber danach kommst du den Sternen noch einen Schritt näher.
Ein traumhaftes Ende. Lieber Ramzi, vielen, vielen lieben Dank für dieses klare, fundierte und auch diese ganzheitliche Perspektive auf Narzissmus zwischen Egoismus und Exzellenz. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Und danke dir für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Ciao.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.